Herzlich willkommen zur Lebenshilfe-Sendung bei Radio Horeb, sagt heute Gabi Fröhlich. Ich bitte Sie, die Verzögerung beim Start dieser Sendung zu entschuldigen. Wir gehen jetzt aber nun direkt ins Thema. Ehe zwischen allgemeiner Begehrlichkeit und Abstellgleis, das ist unser Titel in dieser Lebenshilfe-Sendung. Wir wissen, wir beobachten, wie Ehe auf eine zwiespältige Weise oft in den Schlagzeilen ist. Auf der einen Seite bemühen sich immer mehr verschiedene Gruppen, die früher nicht als für uns gesellschaftlich relevant dastanden, darum, eine Ehe führen zu können oder etwas, was als Ehe anerkannt werden soll. Das ist durchaus mit Argumenten, die man nachvollziehen kann, wenn man sich in die Perspektive einzelner Paare hineinversetzt. Auf der anderen Seite ist es so, dass Ehe eher als ein Abstellgleis wirkt, etwas, was unmodern ist. Immer mehr Paare leben zusammen, ohne verheiratet zu sein. Also wir leben zwischen diesen beiden Polen, wenn wir in der Gesellschaft über Ehe sprechen. Jemand, der dieses Thema schon lange und auch mit Sorge beobachtet, ist Dr. Albert Wunsch. Er ist Erziehungswissenschaftler, Konfliktcoach und Autor, lebt in Neuss, uns für diese Sendung zugeschaltet von dort. Herzlich willkommen, Dr. Wunsch.
Ja, herzlich willkommen, alle Hörerinnen und Hörer.
Dr. Wunsch, Sie sind auch in der Eheberatung stark aktiv. Wie sieht das da bei Ihnen aus? Sind das vor allem immer noch Eheleute, die zu Ihnen kommen, oder zunehmend auch Paare, die zusammenleben, ohne verheiratet zu sein?
Der Prozentsatz der nur in Anführungszeichen zusammenlebenden Paare ist bei mir sehr gering. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Paare, die einfach nur zusammenleben, auch eine größere Unverbindlichkeit in ihrer Beziehung sehen. Und wenn ein Paar in Anführungszeichen nur zusammenlebt, ist das Auseinandergehen ja auch viel, viel einfacher. Ich nehme an, dass es genauso viele Paare, die so zusammenleben, gibt, die auch massive Paarprobleme haben, aber da eben nicht rangehen, sondern dann irgendwann die SMS oder die WhatsApp-Nachricht von ihr zu ihm oder umgekehrt erfolgt. Das war's denn wohl und morgen bringe ich dir den Schlüssel. Also von daher habe ich den Eindruck, die Probleme in diesen offenen Partnerschaften sind genauso intensiv, aber dass verheiratete Paare wohl auch eine größere Entscheidung getroffen haben, zusammenleben zu wollen und demnach auch einen größeren Wunsch haben, größeren Druck haben, eine größere Mühe sich geben, diese Partnerschaft aufrechtzuerhalten und von daher eben auch in die Beratung kommen. Aber ich habe, um bei dem Thema zu bleiben, auch vor einigen Monaten das erste Homo-Paar in der Beratung gehabt und einmal die Probleme sind dieselben wie bei den anderen auch, aber das Wohltuende bei diesem Paar war, dass es nicht aus dem eigenen Leben, wie das für eine Reihe von Paaren, die sich in der Öffentlichkeit so zeigen, eine Show gemacht werden sollte. Die hatten also ganz bodenständige Auffassung von ihrem Sein und wenn man die beiden beobachtete im Miteinander und in der Wirkung auf andere, dann waren das halt Menschen, wo ich sage, niemand hat sich selbst gemacht und diese beiden Menschen haben sich auch nicht selbst gemacht. Also von daher sollen die mit ihrer Partnerschaft genauso verantwortungsbewusst umgehen wie andere. Ich glaube, die waren sich auch als eingetragene Partnerschaft. Aber wie gesagt, mit dem ganzen Medienrummel, was da alles so passiert mit Gender und Homo- und Lesben-Szene, da haben sie sich also fast vehement von abgewandt, weil sie sagen, wir möchten als Paar leben und damit Punkt. Und das möchten wir so, dass wir eben uns nicht gegenseitig auf den Keks gehen, sondern eben die, wie in allen Partnerschaften die Chancen des anderen nutzen und mit den Macken lernen umzugehen.
Das ist sicher jetzt erstmal spannend, am Anfang festzustellen. Auch Sie in einer Ehepartnerberatung stellen fest, es gibt Paare, die zum Beispiel homosexuell sind, die sich eben auch eine stabile Partnerschaft wünschen. Das heißt, da kann man auch nicht einfach alles über einen Kamm scheren.
Nein, auf keinen Fall. Und es ist auch gut so, denn in Partnerschaften kann man ja auch nicht alles über einen Kamm scheren. Da gibt es Männer, die das klassische Unempfindsamkeitssyndrom haben und viele Dinge gar nicht mitkriegen. Da gibt es Frauen, die ein übersteigertes Selbstbewusstsein haben. Also übersteigert heißt eigentlich kein richtiges, aber man tut dann so, als ob. Da gibt es ganz viele Unterschiede. Insoweit ist jede Paarsituation, ob jetzt nun zwischen Frauen hatte ich es noch nicht, aber jede Paarsituation ist eben so anders, weil alle Menschen ganz anders sind. Und eine ganze Reihe von Dingen gibt es natürlich, die in allen Partnerschaften gleich sind, aber sicher auch in Freundschaften und auch in vielen Spaziergängen mit Kollegen. Ich habe ja dieses Buch geschrieben zum Thema Boxenstopp für Paare, wo also Menschen regelmäßig daran denken sollten, eine Selbstvergewisserung vorzunehmen. Wie steht es in der Partnerschaft? Wo gibt es Reibungsverluste? Wo gibt es Optimierungsbedarfe? Und ich habe mal eine sehr schöne Rückmeldung bekommen, dann erweitern wir den Kreis jetzt noch ein bisschen mehr, von einer Ordensschwester, die zu mir sagt, Herr Munich, ich lebe zwar nicht in einer Partnerschaft, aber innerhalb eines Ordens lebt man ja in der jeweiligen Gemeinschaft auch in einer gewissen engen Beziehung und Räumlichkeit, und viele von den Dingen, Ansätzen, die sie da einbringen, trifft für unsere Gemeinschaft genauso zu. Also wir können den Boden, was das Thema partnerschaftlicher Umgang angeht, auch noch ganz weit spannen und die Ordner mit da reinnehmen.
Jetzt, genau, das ist jetzt das eine. Es gibt Menschen, leben in Beziehungen. Sie leben in unterschiedlichsten Beziehungen. Vielleicht sind auch die Lebensformen, sind ja in den letzten Jahrzehnten auch immer vielfältiger geworden. Das spiegelt sich offensichtlich bei Ihnen auch wieder in der Partnerberatung. Jetzt sagen Sie aber, dieses eine Paar, das jetzt bei Ihnen war, auch mit der Suche nach Rat, dass die mit dem ganzen Medienrummel und Ähnlichem nichts zu tun hatten und da auch jetzt sich nicht groß mit identifizieren wollten. Dr. Wunsch, was stört Sie denn an dem Medienrummel, wenn es jetzt heißt, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben jetzt auch wirklich Paare, die suchen nach einer stabilen Partnerschaft, leben nicht in dem klassischen Mann-Frau-Ehe-Verhältnis und Sie sagen, das hat durchaus eine Berechtigung. Ja, was stört Sie denn dann an der Forderung, dass man zum Beispiel homosexuelle Paare auch wirklich der Ehe gleichstellen sollte?
Müssen wir unterscheiden zwischen Medienrummel und Gleichstellung zur Ehe. Also was den Medienrummel angeht, alle Menschen, die meinen, ihre Themen in die Medien reinbringen zu müssen als Gruppierungen, sagen damit immer gleichzeitig, dass sie eine Problematik in ihrer Beziehung sehen, in ihrem Rahmen sehen, dass sie praktisch ihr eigenes Selbst nicht gefunden haben und versuchen dann über die Medien diese Aufmerksamkeit zu bekommen und über diese Aufmerksamkeit der Medien auch eine gewisse Stabilisierung ihres eigenen Seins. Aber das ist ein Trugschluss, denn in dem Augenblick, wo ein Mensch oder eine Gruppierung mit sich selbst noch nicht so ganz im Klaren ist, wird das in die Medien tragen per Rummel auch keine Stabilisierung bringen. Das gibt zwar eine größere öffentliche Aufmerksamkeit, aber es gibt keine Stabilisierung. Und wenn es Menschen gibt, die meinetwegen keine Kinder kriegen können und müssen dann im Rahmen einer künstlichen Befruchtung ein Kind kriegen, dann wird dieses Paar in der Regel mit vielen Abwägungen und so weiter das Ganze machen, aber sie wird nicht auf die Idee kommen, jetzt das Thema groß in die Medien reinzubringen. Und immer dann, wenn gesellschaftliche Gruppen ein Thema in die Medien reinbringen, versuchen sie eigentlich, den eigenen Standpunkt aufzupolieren, aus einer Minderheit, die gesamte Homo- und Lesbenszene ist ja eine gesellschaftliche Minderheit, aus der Minderheit am liebsten eine Mehrheit zu machen. Und da hatten diese beiden also eine klare Abgrenzung zu uns, wir leben, wie unser Leben ist. Und ich sage jetzt mal in meinem Denkansatz, kein Heteropaar schreit jeden Tag in die Öffentlichkeit rein, wir sind ein Heteropaar, wir haben 2-3 Kinder und wir lieben uns. Nein, jeder muss mit seiner Lebensform und mit seiner Lebensentscheidung gut klarkommen, und der Medienrummel stört da im Grunde nur oder versucht, andere zu majorisieren. Das andere Thema ist, in dem Augenblick, wo eine gesellschaftliche Gruppierung, wo Paare, wo Denkweisen nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die andere bekommen, stellenweise jetzt, also, oder nehmen wir es konkret auf das Thema Ehe, ein homosexuelles Paar hatte bis, oder ein lesbisches Paar hatte bis vor so und so vielen Jahren keine Möglichkeit, sich als Paar in der Verbindung auch staatlich anerkennen zu lassen oder vor dem Staat die Verbindung zu tragen. Das habe ich immer als einen Mangel betrachtet, weil wenn ein Paar füreinander aufkommt und wirklich das Leben miteinander teilen will und damit auch füreinander sorgt, dann müsste das auch im Rahmen von Rentenversicherungszahlungen eine Bedeutung haben. Dann muss das im Rahmen von gegenseitiger Vertretung eine Bedeutung haben. Dann muss das eine Bedeutung haben, wenn einer davon auf der Intensivstation lebt, dass der andere zu ihm kommt. Man kann nicht sagen, dass er ein wildfremder Mensch ist. Vollkommen klar. Aber in dem Augenblick, wo danach auf einmal, wo das dann durch war, der Mensch scheint immer nach mehr zu wollen und nach Anerkennung zu wollen, und also wollten dann auf einmal die Paare auch noch nicht nur einen staatlichen Vertrag haben, sondern in einer gewissen Weise auch noch einen staatlichen Segen haben. Das heißt, sie wollten auf einmal in die Institution Ehe einsteigen, weil damit, und das ist jetzt meine ganz klare Einschätzung, in dem Sendetitel heißt es ja auch schon, um eigene Vorteile zu erreichen indirekt, also ich will in diese Institution rein, weil ich mir davon Vorteile verspreche, weil ich mir dann noch eine größere Wirkmöglichkeit verspreche, und das geht nicht, weil wenn unsere Staatsverfassung der Ehe einen besonderen Status einräumt, hat es das nicht gemacht, weil zwei Menschen sich lieben, das könnten ja die anderen auch für sich in Anspruch nehmen, sondern sie hat es gemacht, weil mit der Ehe automatisch Mann und Frau in der Perspektive Kinder verbunden ist. Und dem Staat, wie hier Gesellschaft, geht es eigentlich im Rahmen des eigenen Überlebens darum, dass Kinder in die Welt kommen. Und wir haben ja schon unser großes demografisches Problem. Das heißt, wenn dieser Gedanke noch viel früher in die Gesellschaftspolitik hineingetragen worden wäre, hätten wir auch mehr Kinder. Also der Staat, dem ist also Kirche und Segen und Ehe im Grunde, sage ich jetzt mal, relativ egal, sondern ihm geht es darum, die Gemeinschaft, die den Fortbestand des Staates absichert, und das sind Familien mit Kindern, die eben auch entsprechend zu fördern. Und deshalb hat die Ehe einen anderen Status als lesbische oder schwule Paare, die von ihrer eigenen Anlage her auf keinen Fall Kinder in die Welt setzen können, also von daher auch nicht dem gesellschaftlichen Auftrag wachset und mehret euch, dem biblischen Auftrag wachset und mehret euch, der Absicherung einer Gesellschaft auf Zukunft hin beitragen können.
Jetzt schauen wir vielleicht mal von den Wünschen der einzelnen Paare, sei egal welcher Natur, mal weg und schauen erstmal zu dem, was die Aufgabe des Staates ist. Das ist ja jetzt bei dem angeklungen, Dr. Wunsch, was Sie gerade gesagt haben. Also die, als der Staat, die Verfassungsväter beschlossen haben, dass die Ehe besonders geschützt werden soll, ging es ihnen nicht darum, einen besonderen Segen der Ehe zu erteilen und eine besondere Form des Liebeslebens irgendwie gesellschaftsfähig zu machen, sondern es ging zunächst einfach mal darum, die sozusagen die Keimzelle der Gesellschaft zu schützen, um der Gesellschaft ein Überleben zu garantieren. Ist das richtig verstanden?
Ja, genau, perfekt. Also ob ich es so schön eben gesagt habe, weiß ich nicht, aber Sie haben es auf jeden Fall sehr schön gesagt.
Das ist nett. Jetzt greife ich mal aus auf einen anderen Fall, um nochmal weiter klar zu machen, was das bedeutet, wenn man jetzt diese Aufgabe des Staates umdefiniert in sozusagen die höchste Autorität, die einem einen Segen zu seinem persönlichen Miteinander gibt. Es gibt eine offensichtlich, ich habe davon gehört, in Österreich eine Mutter und eine Tochter, die zusammenlebten, verbindlich auch, also immer schon, die Tochter sorgte für die Mutter, da waren Verbindlichkeiten gegenseitig da, die dann irgendwann mal gesagt haben, noch, wenn es doch gewisse Vorteile gibt, dann können wir doch vielleicht uns auch als eingetragene Lebenspartnerschaft eintragen lassen. Wir führen ja auch eine Art verbindliches Beziehungsgefüge. Und das wurde dann abgelehnt und im Endeffekt wurde es abgelehnt mit der Begründung, dass das eben, dass das nicht so eine echte, sagen wir mal, eine Liebespartnerschaftsbeziehung ist auf dieser Ebene. Können Sie das verstehen oder müsste man eigentlich jegliche Form von verbindlichen Zusammenleben dann im Endeffekt auch mit einem staatlichen Segen belegen? Oder kommt es dann im Endeffekt doch darauf an, dass man, ich sag's jetzt mal platt, miteinander ins Bett steigt?
Also der Staat hat sich nach meiner Einschätzung komplett aus dem Liebesleben rauszuhalten. Und ich gehe auch davon aus, dass die nüchternen Väter des Grundgesetzes das Liebesleben nicht im Kopf hatten, im klassischen emotionalen Sinne, sondern eher das Zeugungsleben. Das gehört zwar für viele Menschen zusammen und ich finde das auch für Menschen wichtig, dass es zusammengehört. Aber wir wissen natürlich genauso beide, dass es biologisch nicht zusammengehört. Ein Kind kann gezeugt werden ohne Liebe und es kann ein Zeugungsakt in Liebe stattfinden und es kommt kein Kind dabei raus. Also die Dinge sind in einer gewissen Weise zu trennen, aber dem Staat geht es eigentlich, darf es eigentlich nur darum gehen, den Fortbestand der eigenen Gesellschaft durch die Nachkommenschaft zu regeln und zum Zweiten auch, das geht ja auch nochmal aus dem Ehekonzept hervor, in der gegenseitigen Versorgung auf Zukunft. Und Sie haben eine schöne Vorlage gemacht mit dem Fall aus Österreich, weil ich kenne in meinem Bekanntenkreis zwei Geschwister, die zeitlebens zusammengelebt haben, ihre alten Eltern versorgt haben und anschließend praktisch die Rolle der Großeltern für die restliche Familie übernommen haben, also immer miteinander verbunden waren in Lebensgemeinschaft, sicherlich auch in der Zuneigungsgemeinschaft, aber nicht im klassischen Liebenssinne. Und die jetzt in der Situation stehen, ich habe die immer noch so im Blickfeld, dass die eine, die hat noch das gleiche Aufteilungsmodell, wie viele Ehepaare haben. Die eine hat also als Studienrätin Geld verdient und die andere hat mehr oder weniger einen Haushalt gemacht. Und das in dem Augenblick, wo jetzt meinetwegen die Studienrätin die das Geld verdient hat, die Augen zumacht, geht die Schwester, die ein Leben lang für sie gesorgt hat, die in einer Lebensgemeinschaft existiert haben, leer aus und ist praktisch im Sinne von Rentenversicherungsansprüche nichts. Also so wie diese Mutter in Österreich mit ihrer Tochter als Lebensgemeinschaft anerkannt werden müsste, müssten auch Geschwister, die sich eben genauso versorgen, anerkannt werden und müssten auch Paare, die keine Liebesbeziehung haben, aber eine Lebensperspektive miteinander haben, praktisch wie so eine Art WG, die nachher in einer großen Intensität füreinander sorgt, müssten auch die anerkannt werden als Partnerschaftsmodell, was eben dann die Folge hat, dass im Sinne von Rentenversicherungsansprüchen, im Sinne von Vertretungen gegenüber dem Krankenhaus oder was auch immer, bis hin zum Erbrecht eine Bedeutung haben. Und das ist eigentlich die Aufgabe des Staates. Und das Liebesleben ist da rauszuhalten. Denn ob sich alle Menschen, die jetzt bei den Diskussionen hier die unbedingt die Ehe haben wollen, auch ein christliches Liebesverständnis im Blick haben, das wage ich zu bezweifeln.
Komme jetzt nochmal auf den Fortbestand der Gesellschaft zu sprechen. Es gibt ja durch die modernen Techniken, Fortpflanzungstechnik und so weiter, auch die Möglichkeit, dass Paare, die jetzt auf natürlichem Wege zusammen keine Kinder bekommen könnten, sie dann dennoch bekommen können. Das wird ja auch schon ausgenutzt. Es gibt ja auch Paare, wo Männer und Männer, Frauen und Frauen zusammenleben und die dann eben doch am Ende dann ein Kind bekommen, hebelt das Ihre Argumentation dann aus, Dr. Wunsch?
Das ist eine der schwierigsten Fragen, die wir in dem Zusammenhang insgesamt haben. Wir müssen ja da unterscheiden, es wird ja auch jetzt schon hier gesagt, ja, es gibt ja eine ganze Reihe von, also es geht ja letztlich um die Frage von Adoption und von Leihmutterschaft oder von sonst wie irgendwie schwanger geworden. Also es gibt lesbische Paare, die kaufen sich einen Mann oder holen sie einen Mann mal für eine Nacht ins Bett und dann ist anschließend das Kind gezeugt und dann hat ja dann praktisch eine Frau, die mit einer Frau lebt, zusammen ein Kind, das ist noch relativ natürlich, aber trotzdem, der Zeugungsvorgang ist ja praktisch irgendwo ein technisch gemachter oder ein eingekaufter. Wenn es zwei Männer sind, dann gibt es die Möglichkeit, dass sie nach Indien oder sonst wo hinfahren und eine arme Frau geschwängert wird, entweder durch echten Vorgang oder durch künstliche Befruchtung und praktisch diese Frau auf dem Hintergrund ihrer eigenen schwachen finanziellen Situation praktisch genutzt wird, wie eine Art Gebärmaschine und anschließend wird das Kind dann geholt. Gibt es ja mittlerweile auch eine Reihe von Verfilmungen und von der Tragik dieses Ganzen. Also ich meine, diese Sonderfälle, die haben nicht das Zeug, damit zu einer allgemeinen Gesetzgebung herangezogen zu werden. Meine Auffassung ist ganz klar, dass das Kind ein Produkt der Verbindung von Mann und Frau ist und dass Männer, die zusammenleben und Frauen, die zusammenleben, aus dieser Konsequenz heraus, weil die Biologie es so nicht vorgesehen hat und das andere auch nicht auf relativ nachvollziehbare Weise, gesellschaftlich vertretbar nachvollziehbare Weise, sonst würden die Leute ja nicht nach Indien fahren, sich dann die Kinder beschaffen, dass man das ausklammern soll und auch das Adoptionsrecht für mich nicht als sinnvoll angesehen wird, weil eine Adoption schon ein massiver Einschnitt für Menschen darstellt, für das Kind darstellt, aber auch für das Elternpaar darstellt und das jetzt praktisch mit dieser Adoption durch lesbische oder homosexuelle Paare dazu käme, dass dieses Kind nicht nur mit 14, 15 Jahren die große Frage hat, wer sind eigentlich meine Eltern und wieso hat mich meine Mutter freigegeben und wie war das Ganze, sondern dann noch die Situation hat, 13 oder 14 Jahre als praktisch Identifikationsmodell, zwei Mütter oder zwei Väter als Identifikationsfiguren zu haben. Das ist für mich nicht zielfördernd, das ist für mich nicht empfehlenswert. Das kann in Einzelfällen so sein. Übrigens das Paar, was das homosexuelle Paar, da hatte auch einer, die war echter Vater, weil die Frau irgendwann sich anders entschieden hat, dann hat er praktisch gesagt, okay, dann bleibt das Kind bei mir, weil die Frau so ein Halotri war und ja, er Sorge hatte, dass das Kind bei der Frau untergehen würde. Und da stand natürlich auch die Frage im Raum, ob denn jetzt meinetwegen eine Adoptionsmöglichkeit existieren kann, aber dann ist die Adoption wiederum auf dem Hintergrund einer leiblichen Vaterschaft im Rahmen einer Tragik der Trennung einer echten Ehe entstanden und dieses Bestreben, dass man alle Sonder Sonderfälle zum Grundlagenfall macht und dass sich dann eben auch alle anderen daran orientieren müssen, den halte ich für sehr bedenklich, weil er immer dasselbe Ziel hat. Ich möchte Vorteile von bestimmten Richtlinien erheischen, aber die damit normalerweise verbundenen Konsequenzen nicht tragen. Und das merkt man ja beim Thema Ehe für alle sehr intensiv. Die Ehe wird eigentlich als altes Modell diskreditiert von vielen Menschen, auch gerade von denen, die es jetzt anstreben. Aber die Vorteile der Ehe möchte man haben. Da sind eben noch so ein paar kleine Vorteile von der öffentlichen Anerkennung bis hin zum zauberhaften kirchlichen Hochamt. Die möchte man erheischen und ist von da aus nicht zufrieden mit der aus meiner Sicht wirklich überfälligen gesellschaftlichen Anerkennung im Rahmen einer eingetragenen Partnerschaft.
Auf die eventuell von der Gesellschaft her wahrgenommenen Nachteile der Ehe möchte ich gleich noch gerne mit Ihnen eingehen, Dr. Wunsch, vielleicht aber vorweg noch einmal ganz kurz als Zwischenruf, das, was Sie eben geschildert haben, eben was in Indien zum Beispiel massiv passiert und so, dass da eben Paare aus dem Westen kommen und sich Kinder Leihmütter regelrecht einkaufen, betrifft nicht nur homosexuelle Paare, das passiert ja durchaus auch bei heterosexuellen Paaren, die dann ihren Kinderwunsch auf andere Weise irgendwie nicht erfüllt gesehen haben.
Genauso. Ethischen für mich die gleiche Fragestellung, hat nur den einen Vorteil, hat es mindestens noch den einen Aspekt, ne, Vorteil kann man nicht sagen, dass dann dieses Kind Vater und Mutter hätte, hier das dann also nur zwei Mütter und zwei Väter, also nochmal ein bisschen erschwerend, aber das Thema Leihmutterschaft oder sagen wir besser Leihkaufmutterschaft ist ein ethisch für mich nicht vertretbares. Es gibt eben auch die Notwendigkeit, dass bei allem Wünschen wollen, man auch feststellt, dass bestimmte Dinge nicht erfüllt werden können, und wenn jemand mit 1,50 Meter als Erwachsener leben muss, dann kann er sich zwar wünschen, 2 Meter zu sein, aber wird damit leben müssen, 1,50 zu bleiben. Da kann man vielleicht ein bisschen korrigieren, aber ich habe den Eindruck, dass die Menschen immer weniger bereit sind, die Konsequenzen ihres eigenen Seins zu tragen und von daher dann eben auch das Paar mit Geld, das Ehepaar oder anderes heterosexuell lebendes Paar mit Geld halt sich eine Leihmutterschaft in Anführungszeichen leisten kann, eine Kaufmutterschaft leisten kann und andere nicht. Also diese Formen des Kindernachwuchses würde ich am liebsten als nicht existent betrachten.
Ist auch immer die Frage, was wir sagen, ist, haben wir ein Recht auf das Kind oder hat das Kind ein Recht auf Eltern? Das ist natürlich, dreht natürlich auch nochmal die ganze Fragestellung.
Ja, ich habe auch dazu einen sehr schönen oder sehr aussagestarken Diskussionsbeitrag von dem Herrn Spahn, dem gesundheitspolitischen Sprecher der CDU, der selbst bekennender Homosexueller ist, in einer Talkrunde gehört. Und er sagt, es gibt kein Recht auf eine Adoption. Es geht nämlich um die Frage, um das Kindeswohl und nicht um das, was die Erwachsenen wollen. Und das ist ja eine Grundsatzfrage, die eigentlich für jeden Erziehungsvorgang im Raum steht. Wenn Sie mit Ihrem Mann bestimmte Ideen haben für Ihre Kinder, und das geht in die komplette falsche Richtung. Es geht nicht um das, was Eltern wollen, sondern es geht um das, was in dem Kind als Anlage drin liegt. Und es geht auch nicht darum, was ein homosexuelles Paar oder ein lesbisches Paar will, weil ein Kind kein Kaufgegenstand ist. Wenn die sich einen Hund leisten wollen, wenn sie sich einen Teddybär in die Ecke setzen wollen, kann man ja alles kaufen. Aber Kinder sind nicht käuflich zu erwerben, eigentlich nicht und sollten es nicht sein. Und es hat also ganz viel mit dem Interesse des Kindes zu tun. Und dieser Denkansatz in unserer Gesellschaft, mein Haus, mein Auto, mein Partner, mein Kind, ist schon kritisch genug auch für die vielen heterosexuellen Paare. Und da sollte man das nicht nur auf den anderen Bereich ausweiten.
Jetzt vielleicht auch nochmal von Ihnen als Erziehungswissenschaftler, weil natürlich auch sehr schwer stark diskutiert wird, auch angefragt wird, ob es wirklich besser ist, einen Vater männlich, eine Mutter weiblich zu haben, sondern dass eben andere Konstellationen, das heißt in einer liebevollen, toleranten, respektvollen Umgebung aufwachsend, können für das Kind eigentlich sei nicht von Schaden. Das wird ja auch versucht mit Studien zu belegen. Was sagen Sie da als Erziehungswissenschaftler dazu? Sie haben ja die Fälle immer wieder von Kindern auch aus durchaus heterosexuellen Familien, wo es Probleme gibt und so. Warum sind Vater und Mutter wichtig?
Also Vater und Mutter sind wichtig, weil ich habe es heute Morgen noch mal gerade in der Vorbereitung der Sendung gelesen, weil ich glaube 99,5% aller Menschen Männer und Frauen sind. Eindeutig klar Männer und Frauen sind. Und von daher das unsere Gesellschaft dominierende Bild ist. Und Kinder brauchen eigentlich zum Hineinwachsen in die Gesellschaft Identifikationspersonen, die mit der gesellschaftlichen Realität kompatibel ist. Und wenn ein Kind einen Song Contest Sänger aus Österreich als Vater und Mutter und beides zugleich oder was hatte, wird das für das Kind nicht förderlich sein. Und das ist die zweite Geschichte, die Sie eben, oder der zweite Aspekt, den Sie eben ansprachen, dann wird versucht, dass es nicht von Schaden sei. Und das ist immer eine sehr trügerische ein sehr trügerischer Denkansatz. Das sagen mir auch öfter die Eltern. Ist es denn so schadhaft, wenn ich mit dem Kind eine Ohrfeige gehe? Ist es denn schadhaft, wenn ein Kind das und das erfährt und so weiter? Und dann frage ich immer, wieso gehen wir, wenn es um eine so wichtige Position geht, mit dem Aspekt, mit der Brille daran, ist es denn von Schaden? Ich bringe immer drei Beispiele gerne für diesen Denkansatz. Wenn ich aus Schusseligkeit oder mit Absicht den Benz meines Nachbarn mit Verkratzungen verunziere und der riecht sich unwahrscheinlich auf und ich würde ihm dann sagen, Mensch, ist denn der Schaden so groß? Das Auto kann doch genauso schnell fahren, der braucht doch nicht mehr Benzin und genauso viele Leute passen auch da rein. Da wird er mir sehr wahrscheinlich die Gurgel springen und sagen, das definiere ich, was ein Schaden ist und so weiter. Es ist auf keinen Fall richtig und. Und wenn der Chef sagen würde, ist es denn für dich von Schaden, wenn ich bei den Lohnüberweisungen immer eine Abrundung auf den nächsten Zehner mache, da wirst du auch nicht von arm, da würden wir hochgehen und würden sagen, das ist der falsche Denkansatz, wieso wird hier von Schaden gesprochen, von schlimm gesprochen, nein, das ist nicht richtig. Und dann frage ich mich, wieso fragen wir bei einer so existenziellen Frage von Kindern, ob es denn von Schaden sei? Und Sie haben eben auch schon einige Untersuchungen da angeführt, wenn man etwas intensiver in die Untersuchung, in den Untersuchungsaufbau hineinsteigt, wird man feststellen, dass das, was oben als Ergebnis drüber steht, auf keinen Fall durch die Untersuchung belegt ist, weil da wiederum Sonderfälle existieren, wie zum Beispiel, dass eine Mutter 5 oder 8 Jahre in einer heterosexuellen Beziehung gelebt hat, dort ein Kind entstanden ist, sich anschließend aus welchen Gründen auch immer für eine lesbische Beziehung entscheidet und dann anschließend das Kind als 8- oder 10- oder 12-Jährige gefragt wird, ob das einen Schaden für das Kind habe, dass es jetzt eben 2 Mütter habe im Alltag. Punkt 1, das Kind hat noch einen realen Vater. Das Kind hat im Grunde demnach auch eine klare Mutter. Und da macht man Sonderfälle zum Präzedenzfall und fragt Kinder, ob es für sie ein von Schaden sei. Zum Thema Schaden habe ich mich eben geäußert. Wenn sie ein Kind fragen, ob es für sie von Schaden sei, wenn es 3 Tage in der Woche Schulschwänzen würde oder 20 Fehltage in der Klasse haben würde pro Jahrgang, würde das Kind sagen, nee, das ist kein Schaden für mich. Nee, ich glaube, das ist ein Vorteil für mich. Also es ist ganz interessant, wie wir bei ganz bestimmten Fragestellungen auf einmal nicht mehr von der Gutheitsebene ausgehen. Ist es förderlich, ist es sinnvoll, ist es nützlich, sondern auf einmal umschwenken und sagen, ist es denn von Schaden? Also von daher halte ich von solchen Denkansätzen gar nichts.
Mhm. Noch ein Argument, das häufiger ins Feld geführt wird, ist, dass die Kinder ja am Anfang doch eher neutral sein, auch in ihrem Empfinden und so. Und dass es alles sehr viel Prägung ausmacht. Natürlich kann man ein Kind prägen in die Richtung, dass es Vater, Mutter gibt, die klassische Familien, das klassische Familienmodell, wie es gerne genannt wird. Man kann es aber auch anders prägen und sagen, alles ist gut und du kannst in einem Spaltenspektrum das raussuchen, was für dich das Richtige ist. Und das erst ist die wahre Freiheit der Wahl.
Solche Argumente bin ich häufig in meinen Ehevorbereitungsseminaren gestoßen, als mir dann Paare meinten zu sagen, dass sie also eine sehr liberale Auffassung zum Thema Religion haben. Also schon interessant, man will sich für eine katholische Ehe entscheiden, aber man hat trotzdem eine sehr liberale Auffassung zum Thema Religion. Und das wird dann daran deutlich, dass sie ihr Kind frühestens mit 8 oder 10 Jahren taufen lassen wollen, wenn überhaupt. Weil das Kind soll sich ja selbst entscheiden, ob es denn so oder so aufwachsen will und so weiter. Wenn nun die gesamten Diskussionen über die starke Prägung von Umwelt und so weiter eine Bedeutung haben, kann sich kein Kind mit 6 oder 8 Jahren frei entscheiden, sondern es wird sich so entscheiden, wie es vorher geworden ist. Und wenn dann die Leute mir etwas intensiver nahegebracht haben, aber Herr Wunsch, ich kann doch nicht meinem Kind vorgeben, dass es katholisch, evangelisch überhaupt eine Religion haben soll, dann sage ich immer, ich würde auch beim Thema Sprache wirklich die Frage stellen, ob sie nicht ihr Kind so heranwachsen lassen, dass sie sagen, so mit 6 Jahren, jetzt kommt es langsam in der Schule, wollen wir uns mal entscheiden, ob du lieber in Französisch aufwachsen möchtest, ob du lieber in Deutsch oder in Englisch oder Esperanto soll es ja auch noch geben. Das sollte man doch jetzt mal miteinander überlegen. Dann sagen die immer, Herr Wunsch, das geht nicht. Da sage ich, genau, das geht nicht. Und auch genauso geht es mit dem Religiösen nicht. Und auch so geht es mit dem Geschlechtlichen nicht. Ich kann nicht ein Kind in einer quasi Neutralität erziehen und dann anschließend sagen, jetzt entscheid mal selber, ob du so oder so werden möchtest. Das Kind ist bis dahin schon geworden und wir haben eigentlich die Aufgabe als Eltern oder als Gesellschaft, die jeweiligen Anlagen eines Kindes optimal zu fördern. Und die Kinder sind ja auch, das ist ja nun durch die gentechnische Untersuchung und die damit verbundenen Beobachtungen unwahrscheinlich häufig belegt worden, dass Jungen und Mädchen anders sind und es nur irgendwelche Gender-Ideologen einzuhämmern versuchen, dass das alles anerzogen sei. Ich kann Ihnen aus dem eigenen Umfeld heraus sagen, ich habe einen guten Bekannten, der hat drei Töchter. Und dieser Bekannte ist eigentlich so ein richtiger, als Junge und als Mann handwerklich und sonst wie orientiert und hat gedacht, so jetzt willst du doch deinen Töchtern auch mal den Handwerksberuf und das handwerkliche Geschehen nahebringen und glaub doch mal den Auffassungen, dass das auch sehr stark durch die Eltern geprägt ist und dass man da auch in Anführungszeichen auch ein Mädel mit großem handwerklichen Interesse aufziehen kann. Der hat drei Bauchlandungen hintereinander erlebt, obwohl das genau wollte, weil die Mädchen sich ganz anders entschieden haben. Also Mädchen und Jungs sind solche. Und jetzt zuletzt ist nochmal eine Geschichte über Twitter und Facebook gegangen, wo Forscher herausgefunden haben, dass die Affen genauso reagieren. Man hat also Affenbabys oder Affenjungen, hat man Puppen und Autos gegeben und die Affenjungen haben sich für die Autos entschieden und die Affenmädels haben sich für die Puppen entschieden. Dann muss natürlich der Satiriker sagen, die sind sehr wahrscheinlich vorher von der Industrie entsprechend geprägt worden, damit sie ihre entsprechenden Dinge machen. Unfug, wir haben eine Reihe von Anlagen in uns. Und auf dem Hintergrund sind diese Anlagen entsprechend auch zu fördern.
Das klassische Familienmodell, wie es gerne genannt wird, ist das gewesen, das über viele Kulturen und lange, lange Generationen hinweg das zu sein schien, was den Menschen am optimalsten darin zu fördern scheint. Das ist ja das, was für uns auch dann, als wenn man sich mal nüchtern zurücklehnt und beobachtet, einfach dann nochmal als Eindruck, was da bleibt. Gut, wir haben gesprochen jetzt in dieser Sendung Ehe zwischen allgemeiner Begehrlichkeit und Abstellgleis mit Dr. Albert Wunsch, Erziehungswissenschaftler, Konfliktcoach und Buchautor. Zunächst über den ersten Teil, die allgemeine Begehrlichkeit. Was kann Ehe sein? Was ist Ehe eigentlich nicht? Und welche Aufgabe hat der Staat? Wir werden jetzt etwas Musik hören und dann können wir dann noch ein wenig weitersprechen darüber. Ja, warum steht dann unsere Ehe dennoch auf dem Abstellgleis, wenn sie doch so ein Objekt der Begehrlichkeit ist? Ehe zwischen allgemeiner Begehrlichkeit und Abstellgleis, das ist unser Thema in dieser Lebenshilfesendung. Unser Gesprächsgast ist Erziehungswissenschaftler, Konfliktcoach, hat viele Bücher geschrieben. Es ist Dr. Albert Wunsch, uns zugeschaltet aus Neuss. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu diesem Thema Fragen haben, dann können Sie gerne anrufen unter 089-517-008-008. Dr. Wunsch wird gerne auf Ihre Fragen eingehen. 089-517-008-008. Vielleicht haben Sie auch Anfragen an das, was bisher gesagt wurde. Ihre Fragen und Ihre Anfragen und so sind herzlich willkommen. Dr. Wunsch, wir haben eben gehört, die Ehe ist ein Objekt der Begehrlichkeit für verschiedene gesellschaftliche Gruppen, die sich erhoffen, dadurch sozusagen einen gesellschaftlichen Segen zu bekommen, noch weitere Vorteile oder Möglichkeiten, kann man es ja auch nennen, um es uns mal neutraler auszudrücken, auch Möglichkeit, Kinder zu adoptieren oder Ähnliches zum Beispiel. Auf der anderen Seite sagen Sie, steht die Ehe auf dem Abstellgleis. Es ist ja tatsächlich so, es gibt immer mehr Paare, die zusammenleben, ohne zu heiraten, weil sie eben genau diese Verbindlichkeit nicht möchten. Genau, was glauben Sie, was ist da der Grund dafür, dass man so, auf der anderen Seite hat eine Verbindlichkeit, ist ja eigentlich, wenn man junge Leute fragt, dann wünschen sie sich ja doch, dass dieser eine Mensch, in den sie sich verliebt haben, dann der fürs Leben sein sollte.
Gerade der letzte Aspekt, fast alle Jugenduntersuchungen, die Deutsche Shell ja alle paar Jahre durchführt, gehen dahin und auch andere Trendforschungsinstitute belegen das, dass die Ehe und auf jeden Fall die langjährig perspektivische Form des Zusammenlebens unter Jugendlichen eine hohe Attraktivität hat. Das, was oft dazu führt, dass diese hohe Attraktivität nachher nicht in diesem Umfang auch umgesetzt werden kann, hängt zum Teil damit zusammen, dass die Paare einmal sehr stark verunsichert sind und aus dem Freundeskreis, sobald eine kleine Krise auftaucht, hören, dann lass es doch, dann geh doch, dann folg doch deinem Bauchgefühl. Und das fügt natürlich der Ehe unwahrscheinlichen Schaden zu. Es ist interessant, dass die beste Freundin, der beste Freund, wenn man im Büro oder im Industriebetrieb einen Durchhänger hat, keiner sagen würde, ja, dann kündige doch, dann such dir doch eine neue Stelle. Würde man sagen, nee, das ist doch nicht so gut, da hängt ja nun doch so einiges dran und ob das denn so und finanziell und vielleicht auch räumlich und. Aber ich habe es ja gerade in meiner Beratung als für Ehepaare vor einem halben Jahr gehabt, wo die Trauzeugin die Protagonistin der These war, ja, wenn du nicht mehr möchtest, dann lass ihn doch, dann schieß ihn doch zum Mond und dann bist du frei. Du hast ja gesehen, ich habe das auch gemacht und das gibt nur volle Freiheit und da musst du auch deinem Bauchgefühl, auch deinen eigenen Interessen und mit deinem dreijährigen Sohn, also nimm da nicht die Außenäußerungen so ernst, dass das tragisch ist, die anderen Kinder haben es auch geschafft und ja und. Und das ist natürlich also wie Gift, was also in jede Beziehungskrise hineinkommt und sie massiv verstärkt und zerstört, wenn stattdessen Kinder und Jugendliche viel intensiver, das ist ja auch meine Themen mit wie wird ein Mensch ein starkes Selbst oder wie werden Kinder durch Verwöhnung genau zum Gegenteil. Wenn also Kinder in den gesamten Jahren der Erziehung und des Jugendalters stabilisiert werden zur Eigenständigkeit und gleichzeitig damit auch verbunden ist, dass sie Krisen durchstehen können, dass sie ein gewisses Konfliktmanagement erlernen, dass wenn irgendwelche Probleme auftauchen, sie nicht wegtauchen, sondern sagen, okay, ich nehme die Herausforderung an, dann würden auch viele Ehen eine wesentlich größere Bestand haben. Denn ich habe so auf dem Hintergrund meiner Eheberatungserfahrungen oder Partnerschaftsberatungserfahrungen die Einschätzung, dass 70% der Paare nicht auseinanderzugehen bräuchten, wenn die Beteiligten andere Konfliktlösungsmodelle als das Weglaufen erlernt hätten. Und das Weglaufen scheint im Besuch von Ehe und Partnerschaft ein in Anführungszeichen favorisiertes Modell zu sein. Aufarbeitung möchte man auf keinen Fall, wobei wir genau wissen, dass wenn eine solche Situation nicht aufgearbeitet ist, der nächste Clinch ja schon praktisch vorprogrammiert ist, denn wenn die Menschen sich nicht ändern und wenn sie noch nicht mal wissen, weshalb eine Beziehung richtig schief gelaufen ist, werden sie beim nächsten Mal auch nichts ändern können. Also das sind Dinge, die praktisch diesen jugendlichen Elan, doch wirklich eine Lebensgemeinschaft auf Zukunft hinführen zu wollen, oft in der Realität nach ein ganzes Stück erwischen. Und da wird nochmal zusätzlich dazu kommen, dass sich auch auf bestimmte Veränderungen in der Ehe zu wenig einstellen. Jedes Kind oder das erste Kind noch intensiver ist eine unwahrscheinliche Veränderung der Partnerschaft. Wenn dann anschließend die Kinder ein bisschen größer sind und wiederum Berufstätigkeit ansteht, ist es unter dem zeitlichen Gesichtspunkt ein unwahrscheinlicher Einstieg oder ein Einschnitt, wiederum wie man mit der Partnerschaft klarkommen kann. Und viele vergessen auch bei ihrer Rödelei um die Kinder genug Sorge für die eigene Partnerschaft im Rahmen der Stabilität zu führen. Wenn wir da bessere Voraussetzungen hätten, hätten wir sehr gute Chance, das Ganze in Zukunft zu führen. Und dann wäre das auch eine gute Perspektive als gesellschaftliches Vorbild. Da das aber nicht so ist, werden eben gerade von Kritikern, auch von Kritikern, die jetzt eben sehr stark aus dem linken Milieu kommen, wird die Ehe sehr schnell aufs Abstellgleis geführt. Das ist so Gefühlsduselei von vor 100 Jahren. Da hat ja der klassische Mann auch manchmal drei Frauen gehabt, weil nach dem dritten Kind im Kindbettfieber die Frau geblieben ist. Da haben wir die Mätressen gehabt und alles Mögliche. Also da werden so Bilder eingebracht, sehe ich, ist was ganz Antiquiertes und das ist also nicht mehr lebensfähig. Insoweit wird sie also sehr stark diskreditiert und man versucht sie aufs Abstellgleis zu schieben. Man sagt, das ist eine alte Form. Man sagt noch nicht mal, das ist eine langjährig bewährte, sondern das ist eine alte, antiquierte Form. Und stattdessen werden eben so bunte Formen des kurzweiligen Zusammenlebens, so die sukzessive Verbindung von 3, 5 Jahren und dann sind man wieder 9, die werden als modern dargestellt. Das schadet natürlich. Und jetzt kommt genau das Interessante, dass gerade aus der Lesben- und Schwulenszene jetzt die Ehe wiederum eine große Bedeutung bekommt, aber nicht als eigentliche Ehe, sondern nur, weil man gewittert hat, dass da noch so ein paar kleine Vorteile mit dabei schwingen und die möchte man gerne auch noch zu krönen und der eigenen Geschichte haben. Das heißt also, mit diesem Bestreben wird auf der einen Seite das Abstellgleis auf der ideellen Seite verstärkt und auf der anderen Seite wird die Begehrlichkeit unterstrichen im Sinne von, ich möchte die diese Vorteile haben. Und Erich Fromm hat ja schon vor Jahren mit seinem Buch Sein und Haben die Frage gestellt, setzen wir aufs Haben wollen, auf immer haben wollen, oder setzen wir auf unser Sein? Und hier sind wir beim Thema Begehrlichkeit ganz klar im Haben-Modus. Die Leute wollen halt Vorteile haben und koste es, was es wolle, auch wenn damit eine altbewährte Institution diskreditiert wird. Die Hauptsache, ich kann mir dieses Etikett umhängen und habe damit rum drei Möglichkeiten mehr, innerhalb der Gesellschaft mich entsprechend positionieren zu können.
Dass das Verständnis von ihr sich insgesamt verändert hat und man natürlich unter eine abgeänderte Definition auch nochmal anderes packen kann, während früher die Definition enger gefasst war oder nach dem gefasst war, was eben ursprünglich damit da gelebt wurde. Wir können da noch gleich weiter darauf eingehen, auch darauf, wie könnte man gesellschaftlich denn Ehe wieder besser fördern, um dem Zerfall entgegenzuwirken. Aber ich möchte zunächst Herrn Marischka begrüßen, der uns aus München anruft. Grüß Sie, Herr Marischka, guten Tag.
Grüße Gott. Also jetzt hätte ich erstmal eine Mitteilung. Bitte, Sie können dazu sagen, was Sie möchten. Aber die Gesellschaft, in der wir leben, in der praktisch die beiden Elternteile von vornherein schon mal arbeiten müssen, damit sie sich das Leben erleichtern können und dann Kindertagesstätten existieren oder zustande kommen, dass das Kind einfach von vornherein schon vor dem dritten Lebensjahr irgendwo hingesteckt wird und gar keine Eltern mehr haben kann. Das lasse ich mal ganz einfach nur erwähnen. Ich bin da nicht dafür, weil ich meine, eine Eltern- bzw. Familienförderung findet nicht dadurch statt, dass man Menschen nur noch arbeiten lässt und nur noch praktisch dazu zwingt, nach außen hin zu funktionieren, und die Kinder gehen dabei leer aus. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, dass um überhaupt in eine Ehe, in eine Partnerschaft mit einem anderen Menschen treten zu können, muss die Kooperationsfähigkeit und die Kommunikationsfähigkeit einfach vorhanden sein, welche auch in dem heutigen System, auch in den Schulen, wenn es schon nicht von den Eltern vorgelebt werden kann, einfach nicht mehr gefördert wird. Weil es heißt, wie sage ich eine Kritik, ohne dem anderen weh zu tun? Auf welche Art muss ich mit dem anderen Menschen reden? Von Mimik, von Gestik, von allen möglichen Perspektiven her gesehen, um in eine Verbindung, in eine Zuwendung zu einem anderen Menschen überhaupt kommen zu können. Das heißt, wir leben in einem Konkurrenzwirtschaftssystem, und da heißt immer nur Konkurrenz, Konkurrenz, aber wo bleibt die Kooperation? Mhm. Einmal das Zweite. Darüber hinaus ist auch zum Beispiel in einer Gesellschaft, in der immer mehr Menschen verschiedener Kulturen zusammenkommen, aus Indien, wo immer sie her wollen, findet es einfach endlich mal einen Platz hier in dieser Gesellschaft, dass Menschen es lernen, auch als Jugendliche schon, in religionswissenschaftlicher Hinsicht, in kulturellem Wissen und so weiter und so fort, einfach mal den Unterschied kennenzulernen, wodurch unterscheiden sich Religionen und Kulturen und wo sind die Verbindungsebenen, damit man einfach lernt, wie gehe ich auf den anderen zu? Wo sind da die Dinge, die uns nicht voneinander trennen, sondern wie kommen wir miteinander zurecht, egal woher? Abgesehen davon, dass dieses Land Deutschland nicht sehr kinderfreundlich orientiert ist. Schauen Sie nach anderen Ländern, schauen Sie nach Italien, schauen Sie woanders hin. Da steht das Kind im Mittelpunkt und nicht ewig die Erwachsenen, die meinen, Wunder, was alles tun zu können. Wie viele Kinder gibt es auf der Welt, die überhaupt keine Eltern haben und glücklich wären, mal welche haben zu dürfen?
Herr Marischka, danke schön für Ihren Anruf. Ich möchte jetzt die Punkte gerne an Dr. Wunsch noch weitergeben. Das spricht ja all das an, auch wieder verschiedene Punkte, die es gesellschaftlich schwieriger macht, eine stabile und auch entspannte Ehefamilie zu führen. Er hat angeführt, beide Eltern arbeiten oft, Kooperation wird oft nicht mehr genug eingeübt, verschiedene Kulturen aufeinander zugehen ist notwendig. Das sind ja so Punkte, die zeigen, was wollen wir eigentlich mit Ehe auch, nicht? Ich nehme mal den ersten Punkt, beide Eltern arbeiten. Man definiert Ehe, Familie heute anders. Man lebt sie anders, als das noch vor 20, 30, 40 Jahren der Fall war.
Okay. Also zum Ersten, inwieweit beide arbeiten müssen und in welchem Umfang, ist natürlich auch sehr stark davon abhängig, mit welchem Konsum- und Luxusansprüchen die beiden leben. Das Beruf, anders als vor 50 Jahren, für Mann und Frau nicht nur die Frage der Existenzabsicherung darstellt, sondern eine aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist klar. Aber dass die Kinder dabei aufs Abstellgleis geschoben werden und von der Kleinkindphase an, also manchmal mit 8 oder 10 Wochen schon, in die Krippe kommen, das kann also nicht das Nonplusultra sein. Und wenn man Kinder fragen würde, bevor sie gezeugt werden wollte, dass in den ersten Wochen sich alles um euch dreht und ja anschließend in eine Kita oder eine Krippe oder sonst wohin geschoben wird, die Kinder würden sagen, nee, dann bleibe ich lieber hier, wo ich bin oder wo auch immer. Also das ist auf keinen Fall eine Perspektive. Insoweit müsste bei der Akzeptanz und der Unterstreichung der Notwendigkeit, dass Männer und Frauen gemeinsam im Berufsleben stehen möchten und auch gemeinsam für die Erziehungsaufgabe vorhanden sein möchten, da müssten eben Arbeitszeitmodelle gefunden werden, wo, sagen wir, manchmal gibt es in Pfarrernhaushalten beide eine halbe Stelle, damit haben sie beide eine Stelle vom finanziellen Einkommen und beide haben eine halbe Stelle, um auch in der anderen Hälfte sich um die Kinder zu kümmern, um die Familie am Leben zu halten, zu prägen. Das wäre schon mal der erste Denkansatz, der da an das sein müsste. Das zweite, Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit fördern. Ich habe jetzt einen Auftrag bekommen, für einen Industriebetrieb Meister zu qualifizieren im Bereich Kommunikation und Kooperation, weil der Betrieb festgestellt hat, dass die Meister so jeder für sich ein bisschen so rumbrödeln und was auch immer machen, aber dass, sag mal, ein Teamgeist im Rahmen eines gemeinsamen Unternehmens, eines gemeinsamen Produktes so nicht da ist. Wenn das für Firmen ein Grund ist zu sagen, da holen wir uns jemand rein, der das ein Stück fördert, dann frage ich mich, so der Staat nicht sich in der Aufgabe sieht und das auch entsprechend aktiv wahrnimmt, solche Modelle von Kooperationsförderung, von Kommunikationschancen auch in Schule direkt mit zu implementieren, damit die Menschen, wenn sie dann eben in eine so dichte Informations-, Kommunikations- und Kooperationseinheit wie die Partnerschaft, wie die Ehe einsteigen, noch eine bessere Vorbereitung haben. Und in dem Zusammenhang müsste auch der Staat ein Interesse haben, dass es Vorbereitungskurse für Ehe und Familie gibt, weil die Fähigkeit, ein Kind zu zeugen, kann man vielleicht noch irgendwo im Rahmen eines einstündigen Naturkundeunterrichts auf die Reihe kriegen, aber auf keinen Fall die Fähigkeit, Familie zu leben und in Partnerschaft zu leben. Also da wäre der Staat gefordert, entsprechende Hilfestellung zu geben, wie er es in anderen Bereichen auch macht. Und das Dritte, was eben auch nochmal angesprochen worden ist, die Konflikte, die auf dem Hintergrund von verschiedenen Kulturen entstehen. Da würde auch sehr viel Selbstbewusstsein da sein, um eben durch eine andere Kultur sich nicht selbst in Frage stellen zu lassen, sondern sich nur anfragen zu lassen, nur aus der Anfrage heraus zu einem guten Dialog zu finden, um zu fragen, wo sind Unterschiede, wo sind Gemeinsamkeiten und sind die Unterschiede so, dass sie für unser Zusammenleben in der Straße, in der Nachbarschaft kritisch sind oder sind sie so, dass sie nur zu akzeptieren sind und die Gemeinsamkeiten im Rahmen von so allgemein humanistischen Ideen so stark sind, dass wir gut miteinander klarkommen können. Alle das sind gesellschaftliche Faktoren, die eben auch sehr stark durch Gesellschaftspolitik zu prägen wären, die sich aber intensiv auf das Zusammenleben von Mann und Frau in Ehe und Partnerschaft auswirken und da wäre massiver Nachholbedarf.
Wie könnte denn das aussehen, wenn Sie sagen, da ist Nachholbedarf, wie könnte da eben dieses stabile, verbindliche Miteinander, der stabile, sichere Rahmen für Kinder, Familie, Ehe besser gefördert werden?
Ich habe im Augenblick Kontakt zu einem Pfarrer, der mir berichtete, dass er die Ehevorbereitungsseminare für seine Paare, die bei ihm in der Pfarre heiraten wollen, auf ein Jahr angesetzt. Er hat also zwei Modelle, so ein Schnellverfahren, so ein bisschen so im Drive-In-System, zwei Abende und gut ist oder auch nicht und ein einjähriges System. Und er sagt, es ist interessant, 80% der Paare entscheiden sich für das einjährige System. Da haben wir ganz klar verbindliche Termine für das gesamte Jahr über schon, für alle 14 Tage, alle 4 Wochen und da geht es um bestimmte Inhalte. Und die gehen mit einer unerscheinlichen Ernsthaftigkeit daran. Es ist doch klar, übrigens aus Amerika haben wir auch solche Untersuchungsergebnisse, dass ein solches Paar eine viel, viel größere Voraussetzung mitbringt für das Zusammenleben als Paar und auch für die Familie, als wenn man so im Schnellverfahren mal das kleine 1x1 kennengelernt hat und dann eben sagt, okay, und sich in der Hochzeitsvorbereitung viel stärker auf die Art des Brautkleides und die Höhe der Hochzeitstorte bezieht. Also es gibt das. Jetzt ist das in Kirche, aber das könnte genauso gut der Staat machen. Der Staat sagt, du darfst erst dann ein Auto fahren, wenn du einen Führerschein hast. Und wenn du einen Führerschein machst, musst du auch dann gleichzeitig nachweisen, dass du wenigstens den Kurs zur Forstmaßen Maßnahmen am Unfallort absolviert hast. Wieso erwarten wir nicht von Paaren, die sich heiraten, die als Partnerschaft sich vom Staat anerkennen lassen wollen, auch eine ähnliche Vorbereitung sagen, was ist denn überhaupt Partnerschaft? Was sind denn die Grenzen von Partnerschaften? Was sind die normalen Feinde im Rahmen von Partnerschaft, Egoismus und so weiter? Welche Sofortmaßnahmen müsstet ihr erlernen, um eben so ein Mini-Krisenmanagement zu machen? Im Führerschein, Auto, sagen wir, ist gesellschaftlich bedeutsam, dass nicht jeder Trottel mit dem Auto durch die Gegend fährt und da unwahrscheinlich viele Unfälle verursacht. Ich gehe davon aus, dass die Entscheidung, sich für eine Familie, für eine Ehe zu entscheiden und dann eben auch Kinder in die Welt zu setzen, ein viel differenzierteres und in Anführungszeichen gefahrenvolleres und wichtigeres Objekt ist, als das Auto und Führerschein machen, also Autofahren und Führerschein machen. Also der Staat hält sich aber aus solchen Dingen zurück und sagt, ja, das ist ein Eingriff in die persönliche Freiheit. Immer dann, wenn es ernst wird und er eigentlich Position beziehen müsste, sagt das ein Eingriff in die persönliche Freiheit. Und wenn die Presse uns erklärt, die Krippe sei das beste Bildungssystem Deutschlands und dann entscheidet sich jemand, da eine Gegenposition zu machen, dann besteht die Freiheit des Staates nicht darin, die Gegenposition genauso ernst zu nehmen, sondern die wird, wie zum Beispiel jetzt mit dem Elterngeld, kaputt getreten, obwohl sich immerhin noch 2/3 der Eltern dafür entscheiden, die Kinder selbst aufzuziehen und nicht in die Krippe zu geben. Also da hat der Staat einen klaren Auftrag, aber er nimmt ihn nicht wahr. Und in anderen Bereichen macht er praktisch so eine Art Majorisierungspolitik und setzt seine eigenen Interessen durch, ohne die Bürger und Bürgerinnen, die ihn wählen, überhaupt zu fragen.
So, einmal klare Worte zu dem Thema. Wie ist das? Wie unterstütze ich als Staat? Wie kann der Staat die Familien besser unterstützen, indem er eben eine echte Wahlfreiheit lässt? Das wird immer wieder gefordert und dennoch verklingt diese Forderung irgendwo im Nirvana. Ich habe Herrn Marischka noch nicht verabschiedet, das, was ich hiermit gerne herzlich tue. Alles Gute Ihnen und wir hören nun aus München Frau Monauer. Grüß Sie, Frau Monauer. Grüß Sie, Gott.
Gut, also was mir gefallen hat jetzt hier, ist die Feststellung, 70% der Trennungen werden vermeidbar. Also muss ich mal ausholen, und zwar hat sich bei uns in den Schulen eingenistet ein Streitschlichter. Und zwar wird der ausgebildet und das ist einer aus der Klasse. Also ganz früh anfangen, weil es war, der Grundgedanke war damals aktiv gegen Männergewalt, dann haben wir einen runden Tisch gemacht mit allen möglichen Gremien und dann ist dieser Streitschlichter rausgekommen und das hat sich sehr bewährt. So, erstens. Zweitens, dann würde ich eingehen auf dieses negative Familienerbe. Also wenn im Familienstammbaum auch so manches noch nicht so ist, wie es sein sollte, dann hat es halt auch Auswirkungen auf die Kinder, weil die Vorbilder fehlen. Das Dritte ist, es gibt auch ein geistiges Familienerbe, sowohl das aus der christlichen Sicht die Segnungen und auch die Flüche aus Sünden, aus den schweren Sünden, Mord, Abtreibung etc., was alles gibt. So, das heißt, die Kirche am besten, was schwere Sünden sind. Und wenn das nicht gesünd ist, dann kommt die nächste Generation dran und leidet mit. Gut, das sind eben diese drei Punkte, was ich anschneiden wollte.
Ja, danke schön. Frau Mono, alles Gute Ihnen nach München. Dr. Wunsch. Dr. Wunsch nach München, ja, grüß. Dankeschön.
Ja.
Dr. Wunsch, vielleicht genau, können wir da noch mal ganz kurz drauf eingehen. Wie ist das? Was haben wir da als Gesellschaft für Möglichkeiten, auch daran zu gehen, zu sagen, zum Beispiel, wir wissen, dass bestimmte Familienkonstellationen auch einfach belasten, Kinder belasten. Ich meine, im Endeffekt, ich stricke das jetzt mal weiter und sage, wir haben ja ganz viele Stellen, sowohl von der Kirche als auch vom Staat, die dann helfen, die Scherben wieder aufzusammeln am Ende. Ist dann natürlich die Frage, mit welchem Hintergrund, mit welchem Menschenbild, auch Familienbild man das dann tut. Aber eben gerade dieser Aspekt der Vorbeugung, der ist sehr viel weniger da. Das ist auch etwas, glaube ich, was in der Familiensynode beanstandet wurde, dass wir eben sehr viel haben zum Aufsammeln hinterher, wenn alles schiefgegangen ist, aber begleitende Kurse, vorbereitende Kurse sind sehr viel schwächer besetzt.
Also ich greife nochmal einen kleinen Aspekt von dem Redebeitrag von eben auf, von dem geistiges Familienerbe und wenn es nicht gesöhnt ist. Wenn ich einem modernen Menschen, am besten einem, der zur Religion keine Beziehung hat, sage, wenn es nicht gesöhnt ist, dann kriegt er natürlich Bauchschmerzen und weiß gar nicht, wovon er redet, sagt, also wieder so ein erstkonservativer Mensch. Wenn wir es in moderne Sprache übertragen, ist ja ein großer Teil von Sühne auch Aufarbeitung. Mein Anteil, der Anteil des anderen. Und wenn das nicht gemacht wird, dann kann man das Wort Sühne fast vergessen, dann wird das Ganze weitergeführt. Das ist ja das Problematische, dass wenn Paare auseinandergehen und es nicht aufgearbeitet wird, praktisch derselbe Mechanismus weitergeführt wird. Das andere Thema, was über allem so drüber schwebt, auch jetzt nochmal mit den Streitschlichtern nochmal sehr schön unterstrichen wurde, der Staat hat festgestellt, dass das eine gute Sache ist, aber wo gibt es Streitschlichterprogramme, ich sag mal, für Ehepaare? Wenn das sich zwar streiten, da will sich manchmal ein guter Nachbar einmischen, das ist unsere Sache, das geht uns ganz alleine an. Wieso lässt der Staat es zu, dass ein Paar heute zum Standesamt geht und sagt, wir wollen unbedingt uns eintragen lassen als Ehe und 5 Tage später sagt dasselbe Paar oder 5 Jahre später, also jetzt haben wir uns das anders überlegt und möchten wieder austragen lassen. Und jetzt habe ich ja gelesen, dass die Familiengerichte nicht mehr für Scheidungen zuständig sein sollen, für einfache Scheidungsverfahren, sondern dass man wiederum zum Standesbeamten geht und sagt, machen Sie einfach einen Strich durch, machen Sie einen Nullvorgang draus, wir sind wieder auseinander. Wenn ein Staat sich das bieten lässt, dann wird er seine eigenen Position im Sinne von die Wichtigkeit der Verlässlichkeit von Familie und Ehe nicht gerecht. In Kalifornien zum Beispiel muss man, wenn man als Paar zum Friedensrichter geht und sagt, wir wollen das Ganze da rückgängig machen oder löschen lassen, dann sagt er, es sind jetzt meine Worte, also ich lasse mich hier nicht zum Narren halten. Erstmal sind 10 Mediationen notwendig und wenn die also nicht erfolgreich verlaufen sind, können wir weiterreden. Das heißt, der Staat hat auch eine Möglichkeit, nimmt er sich in Kalifornien, andere amerikanische Staaten sind sie ja noch intensiver dabei, die sagen, da muss auch vorher erstmals geschaut werden, um was es überhaupt geht und nicht einfach so das Auseinandergehen. Und wir haben auch Schiedsstellen im nachbarschaftlichen Bereich, wenn die Zweige über den Zaun rübergehen, dann nicht sofort ein Gericht damit beauftragt wird. Also der Staat hätte eine Reihe von Handlungsmöglichkeiten und nimmt sie auch in anderen Bereichen wahr. Und wenn ich jetzt die letzte Aussage von Ihnen nochmal aufgreife mit Scherben aufsammeln. Ich habe einem Kommunalpolitiker ein Bild nahegebracht, wo er sagt, ja, aber wir haben doch keine andere Möglichkeit, wir können doch nicht in die Familien reingehen und dann irgendwie irgendwas regeln. Ich habe mir gesagt, kein vernünftiger Stadtvater, keine vernünftige Stadtmutter, Bürgermeisterin, Bürgermeister, käme auf die Idee, wenn in einer Stadt permanent Brände steigen, nur in Personal und Technik von Feuerwehren zu investieren, also praktisch die Aufsammelfunktion zu übernehmen. Nein, man würde den Brandschutz verbessern, man würde zur Not Trainings mit den Menschen machen, dazu beim Anzünden der Adventkerzen nicht gleichzeitig den ganzen Kranz anzünden, man würde vor allen Dingen in die Brandprophylaxe einsteigen. Und wir haben diese schöne Metapher oder deutliche Metapher, dass wir von sozialen Brennpunkten in Familien sprechen. Soziale Brennpunkte entstehen nicht von sich alleine heraus, sondern sind auch das Produkt von jede Menge Unterlassungen und der Staat ist da als Oberunterlasser massiv mit dabei, denn er könnte zum Beispiel, wenn wir eben schon zum Thema Ehe gesagt haben, Vorbereitung, müsste im Sinne von Familie nochmal mehr Vorbereitung, Stabilisierung sein. Eine Tagesmutter muss so und so viele Stunden, ich habe gestern glaube ich gehört, 360 Stunden Vorbereitung machen, um überhaupt auch in Anführungszeichen fremde Kinder zugelassen und losgelassen zu werden, was gut ist. Eine Erzieherin muss eine 2-jährige Ausbildung machen, plus Anerkennungsjahr sind es nochmal 3 Jahre, um auf andere Kinder zugelassen zu werden. Und eine Mutter von 3 oder 4 Kindern, ein Vater von 3 oder 4 Kindern, da gehen wir davon aus, dass im Bleischlaf praktisch im Schnellverfahren auch die Fähigkeit zur Erziehung mit verliehen wurde. Da ist grobe Fahrlässigkeit des Staates, dass er da nicht wenigstens massive Anreize setzt, im Sinne von, ihr solltet ein Elternqualifikationsseminar besuchen, das kann er nicht verpflichtend machen, wie beim Führerschein, möchte ich auch nicht, wie das der Führerschein beim Auto ist, aber dass er nichts macht, ist grobe Fahrlässigkeit, denn er könnte wenigstens sagen, alle, die dieses Programm absolvieren, starke Eltern, starke Kinder, STEP, Erziehungsqualifikationsseminare von einzelnen Bildungsstätten, die bekommen zum Kindergeld einen Zuschlag von meinetwegen 20 Euro pro Monat. Und wenn Sie ein solches Programm gemacht haben, gilt das für die ersten 6 Jahre, nämlich die Kleinkindphase, dann besuchen Sie ein neues Programm, wenn Sie es denn möchten, nämlich das Schulkindalter, dann besuchen Sie anschließend ein neues Programm, was dann heißt das Pubertätsalter und immer bekommen Sie für 6 Jahre einen Zuschlag zum Kindergeld. Damit würde der Staat einen Anreiz setzen, dass sich die Eltern selbst qualifizieren. Im Augenblick setzt er indirekt einen Anreiz, dass wenn ich Scherben mache, die auch noch von staatlicher Stelle aufgesammelt werden und abtransportiert werden. Das ist ein schlechtes System, das ist kein förderliches System und vor allen Dingen ist der gesamte prophylaktische Aspekt dabei außen vor.
Wäre dann natürlich noch immer zu fragen, was da inhaltlich genau dann die Stoßrichtung sein soll. Aber ich denke, das können wir jetzt nicht mehr ganz genau definieren, denn die Sendezeit ist gleich um. In der Sendung Ehe zwischen allgemeiner Begehrlichkeit und Abstellgleis. Dr. Wunsch, vielleicht noch ganz, ganz schnell zum Schluss. Eine Hörerin fragte, welche Möglichkeiten der Aufarbeitung von Ehekrisen es vor allem bei Männern gibt.
Die gleichen wie bei Frauen, nur mit dem kleinen Unterschied, dass Männer, wenigstens nach meiner Erfahrung, sich da wesentlich schwerer tun. Ich habe in dem Buch Boxenstopp für Paare sehr viele Analogien zum Auto hergestellt. Das ist ein guter Einstieg für einen klassischen Mann, wenn ich ihm sage, soll das Auto zum TÜV, wenn es vor die Wand gefahren ist, also doch vorher, wenn er in Urlaub ist. Da sagt er mir sofort vorher. Natürlich, damit im Urlaub nichts passiert. Da sage ich, okay, da müsste man die Partnerschaft auch anschauen, nicht wo die Wand gefahren ist, sondern vorher. Und dann klickt es bei ganz vielen Männern, ob es nun um die Aufarbeitung von Problemen in der weiterführen wollenden Partnerschaft geht oder es um die Aufarbeitung von Dingen geht, nachdem die Partnerschaft zu Bruch gegangen ist, um wenigstens der nächsten Frau oder dem nächsten Mann eine bessere Startchance zu ermöglichen.
Vielen herzlichen Dank, Dr. Albert Wunsch, Erziehungswissenschaftler, Konfliktcoach und Autor, für diese Sendung zum Thema Ehe zwischen allgemeiner Begehrlichkeit und Abstellgleis. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können diese Sendung nachhören oder auch weiterempfehlen. Sie können zum Beispiel auf unseren Internetauftritt verweisen, www.horeb.org, und dort unter der Rubrik Podcast in der Sendereihe Lebenshilfe, Leben in Beziehungen, finden Sie dann in Kürze diese Sendung zum Nachhören. Ich danke Dr. Wunsch nochmal ganz herzlich auch im Namen aller unserer Hörerinnen und Hörer. Alles Gute Ihnen, hoffentlich auf bald, Dr. Wunsch.
Okay.
Und ich verabschiede mich auch. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.